Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Che Guevara ist ja der popkulturtauglichste Revolutionär aller Zeiten. Jetzt ist eine Graphic Novel des großen Zeichners Spain Rodriguez über Che Guevaras Leben auf Deutsch erschienen. Und die Kritik dazu gibt's hier im Kompressor, heute mit Comic-Schwerpunkt. Herzlich willkommen. Geldnot in der Kultur, das ist ein Dauerproblem. Fördermittel stehen in der letzten Zeit vermehrt auf dem Prüfstand oder werden einfach gestrichen. Und jetzt trifft es ein Inklusionsprojekt in Hamburg.
Herzlich willkommen, hier ist bei Anruf Kultur.
Tja, bei Anruf Kultur ermöglicht sehbehinderten, nicht mobilen oder anderweitig eingeschränkten Menschen den Besuch von Ausstellungen via Telefonführung. Gibt es schon einige Jahre. Rund 150.000 Euro Fördergelder jährlich werden da gebraucht. Und weil die eben im Moment nicht mehr fließen oder zumindest das nicht mehr in Aussicht ist, dafür soll es eine Rettungsmission geben. Näheres jetzt von Projektleiterin und Gründerin Melanie Wölver. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Wölver, bevor wir zu diesem Finanzproblem kommen, wie funktioniert so eine Führung per Telefon, wenn man eben gar nicht vor Ort ist und zum Beispiel Bilder dementsprechend auch gar nicht sehen kann?
Ja, also innerhalb des Projekts schulen wir tatsächlich die Guides in den Museen im Beschreiben, was die Zuhörenden eben nicht sehen können. Und diese Kunstwelt oder Kulturwelt, die entsteht dann tatsächlich durch den Telefonhörer, durch das Hören im Kopf. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen wie einen Podcast, einen Kulturpodcast, nur dass es eben eine Live-Führung ist per Telefon als Telefonkonferenz und dass man zwischendurch auch Fragen stellen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was unsere Teilnehmenden sehr schätzen, dass sie Fragen stellen können, dass sie sich vielleicht auch im Anschluss mal austauschen können zu den Themen.
Das heißt, es sind mehrere, die per Telefon verbunden sind, wahrscheinlich per Teams-Schalt oder was Ähnliches, und die dann von Guides vor Ort bei der Ausstellung, sagen wir mal in München meinetwegen, wäre eine zugeschaltet werden, oder wie ist das?
Genau, also wir haben ein buntes Programm mit 130 Museen und anderen Kultureinrichtungen bundesweit und man meldet sich an. Wir haben 25 Plätze, das ist deswegen beschränkt, weil wir eben wirklich auch den Leuten den Raum geben wollen, eine Frage zu stellen zu dem Gehörten, wie man das ja eben auch bei einer Führung wäre, man jetzt vor Ort auch tun möchte. Und dann ist es so, dass der Guide eben erzählt, was in der Ausstellung zu sehen ist, und so nach 20 Minuten gibt es eine kleine Pause. In der Zeit oder vorher werden die Teilnehmenden stumm geschaltet, das heißt, man kann auch zu Hause mal mit der Decke rascheln beim Zuhören, und dann wird die Leitung geöffnet und die Moderatorin, also die Führung werden auch moderiert, sagen dann eben so, jetzt können Fragen gestellt werden, und dann beginnt die Fragerunde.
Das ist danach, ja, geht's noch mal weiter. Auch für alle anderen eigentlich ganz interessant, also da muss man ja gar nicht sehbehindert oder Ähnliches
überhaupt
sein. Das können Sie auch schlecht überprüfen, ne, übers Telefon, ob das alle, die sich dazuschalten wollen, eben diese Behinderung auch haben. Wie groß ist denn Ihr Team und vor allen Dingen, was kostet das?
Also erstmal ist es tatsächlich so, wir möchten für alle zugänglich sein. Für Menschen, die sehbehindert sind, mobilitätseingeschränkt, aber auch mit psychischen Einschränkungen, aber auch Menschen, die sich einen Besuch nicht leisten können oder aber einfach auch sehr weit weg wohnen. Also wir möchten ein Angebot für alle. Und die Kosten, die bei uns entstehen, also wir brauchen im Jahr 150.000 Euro. Davon finanzieren wir tatsächlich hauptsächlich die Mitarbeitenden, die im Projekt arbeiten, weil es für uns total wichtig ist, einen besonderen Service anzubieten. Also wir erreichen hauptsächlich ältere Menschen, die häufig auch nicht digital unterwegs sind, und wir haben alleine 50 ältere Personen, die nicht das Programm sich im Internet anschauen können, die bekommen von uns jeden Monat das Monatsprogramm per Post zugeschickt. Und die rufen dann an und sagen, an welchen Führungen sie teilnehmen können. Also wir möchten das wirklich für jeden möglich machen.
Und diese 150.000 kommen jetzt nicht mehr zusammen. Also wenn ich richtig informiert bin, dann kriegen Sie die ja aus verschiedenen Quellen. Aber einer der Hauptsponsoren fällt jetzt weg.
Richtig, also wir waren ein Projekt, das durch die Aktion Mensch gefördert ist. Innerhalb des Projekts war eben auch ein Auftrag, eben diese finanzielle Unabhängigkeit über das Projekt hinaus. Und jetzt sind wir einfach auf der Suche nach Sponsoren, nach Stiftungen, die uns vielleicht unterstützen. Wir freuen uns aber auch über Spenden, die uns eben ermöglichen, das Projekt weiter durchzuführen. Mhm. Also wir werden in Hamburg, wo wir ja sitzen, durch die Behörde für Kultur und Medien finanziert. Die bezahlen sozusagen die Führungen durch die Hamburger Häuser. Aber da wir eben ein bundesweites Projekt sind, brauchen wir zusätzliche Mittel, um das eben weiterführen zu können.
Aber das müsste ja eigentlich jedem einleuchten, auch der Aktion Mensch. Insofern, also wenn das so absehbar ist, ist jetzt auch die Lösung in Sicht?
Also ich hoffe sehr, also die Aktion Mensch macht tatsächlich nur zeitlich begrenzte Förderung. Also die, da ist sozusagen auch ja jetzt einfach das Ende erreicht. Wir hoffen sehr, dass es andere Fördermittelgeber gibt oder vielleicht auch Unternehmen, die sagen, das ist ein tolles Angebot. Das zahlt eben auch auf Empfehlungen des 9. Altersberichts der Bundesregierung ein. Also da wird ganz klar gefordert, eben Angebote zu entwickeln, die die kulturelle Teilhabe älterer Menschen stärken und soziale Isolation im Alter verringern. Das merken wir auch, dass unsere Teilnehmenden das sagen, und das haben wir gerade durch eine Umfrage belegt, sie fühlen sich stärker am Leben beteiligt und erleben auch eine geistige Aktivierung. Und ja, ein cooler Nebeneffekt ist tatsächlich auch, dass 45% eben angeben, dass sie durch dieses Angebot auch wieder sozusagen den Schritt machen und mal wieder selbst auch vor Ort in ein Museum gehen mit das Unterstützung.
In jedem Fall wünschenswerte Effekte. Die Frage natürlich, ob das jetzt gehört wird. Ein paar Monate Zeit sind es noch bis Herbst, bis die Förderung ausläuft. Vielleicht noch, dass man nochmal eine Zahl bekommt, wie viele Leute nehmen da so im Schnitt teil, wie viele rufen an?
Also die Führungen sind auf 25 Personen begrenzt. Wir haben im Laufe der 3 Jahre hatten wir 9000 Teilnehmende. Hm. Man muss aber auch sagen, dass die Führungen extrem schnell ausgebucht sind. Also wir könnten wahrscheinlich einen deutlich höheren Anteil an Teilnehmenden zulassen. Sobald wir das Programm rausschicken, und aus dem Grund schicken wir auch immer das per Post schon 2 Tage früher raus, damit alle die gleichen Bedingungen haben, ist es in der Regel nach einem Tag auch alles ausgebucht.
Dann hoffen wir, dass es weitergeht, dass das jetzt möglichst viele Leute gehört haben und dass entsprechende Sponsoren sich melden. Melanie Wölver, vielen Dank für das Gespräch. Hasta siempre, Comandante Che Guevara ist ja bis heute der Posterboy der sozialistischen Revolution auf Kuba und überhaupt in Lateinamerika. Sein Konterfei auf Millionen Hoodies weltweit, in ungezählten WG-Küchen seit den 60ern, selbst in den späten 90ern gab es in Berlin noch eine Asta-Vorsitzende, die mit Che-Pulli vor studentische Vollversammlungen trat. Gut, warum erzähle ich das? Die Comiczeichnerlegende Spain Rodriguez hat 2008 eine Graphic Novel über Che veröffentlicht. Jetzt ist sie auf Deutsch im Unrast Verlag erschienen. Warum so spät? Was taugt dieses Werk? Sprechen wir alles drüber jetzt mit unserem Kritiker, Comic-Experte Alexander Braun. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, also aktuell steht ja Kuba wieder mal am Rand des Abgrunds. Ein bisschen ironisch irgendwie, dass gerade jetzt dieser Comic erscheint. Die Geschichte des Che ist ja auch bekannt durch diverse Filme, Motorcycle Diaries oder auch Steven Soderbergh. Wie ist diese Graphic Novel jetzt einzuordnen, die der Verlag eine illustrierte Biografie nennt?
Ja, der Name eine illustrierte Biografie ist ein bisschen doof, weil dafür haben wir den Begriff der Graphic Novel. Hier wird es tatsächlich mal passen. Es ist wirklich ein waschechter Comic und wie ich finde auch ein sehr guter Comic, gerade im Vergleich mit anderen Biopic-Comics. Wir werden ja geradezu geflutet die letzten Jahre, wenn irgendeine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens Jubiläum hat, gestorben ist, geboren wurde oder ähnliches, dann kriegen wir eine Graphic Novel über das Leben. Und die meisten davon lesen sich wie illustrierte Wikipedia-Einträge. Hm. Und da unterscheidet sich tatsächlich dieses Werk, was nun schon 18 Jahre auf dem Buckel hat und witzigerweise im gleichen Jahr erschienen ist, wie die beiden Filme von Steven Soderbergh, die da sicherlich in Sachen Che Biografie und Verbilderung seines Lebens maßgeblich sind. Der Comic ist natürlich ganz anders, auch interessanterweise weiter, als es die Filme gemacht haben. Die waren ja sehr fokussiert auf einzelne Aspekte vor und nach der Revolution. Mhm. Spain Rodriguez ist interessant, weil er ja zu den Urgesteinfiguren des amerikanischen Underground-Comics gehört. Er ist zur gleichen Zeit, Ende der 60er Jahre, in New York gestartet mit Kollegen wie Robert Crumb oder dem jungen Art Spiegelman.
Und er ist immer auch sehr politisch, ne, muss man sagen.
Er ist immer sehr politisch. Das hat ihn unterschieden von seinen Kollegen. Also Crumb ist ja sehr, sehr wenig oder gar nicht politisch. Spain Rodriguez hatte immer diesen Latino-Touch, was durch seine Herkunft, er ist zwar in Buffalo geboren, aber er kam aus dieser Latino-Community. Und er hatte eben immer ein politisches Bewusstsein, weil er sich selber als Marxist empfunden hat. Und diese Che-Graphic-Novel darf man wohl als ein Alterswerk bezeichnen. Es ist 6 Jahre vor seinem Tod entstanden. Er ist damals schon 68 Jahre alt gewesen. Er wusste schon seit 2 Jahren, dass er Krebs haben würde. Und er macht es also nicht in diesem Underground-Stil, dass er Gegenkultur unbedingt etablieren will oder gegen das Establishment antritt mit Drugs, Sex und Rock'n'Roll, sondern er bemüht sich tatsächlich, eine seriöse Che-Biografie vorzulegen.
Wenn ich da einhaken darf, ich finde, dass der Stil auch tatsächlich nur punktuell mal an die früheren Zeiten erinnert, auch in gewisser Weise an Crumb, nämlich dann, wenn Personen überzeichnet wirken, ja, oder bestimmte Gesten, bestimmte Körperteile vergrößert ins Satirische gezogen sind. Aber das scheint mir wirklich sehr dezent zu sein. Also so, als wollte er eigentlich gar nicht das hervorkehren. Und da frage ich mich dann doch, hat er seinen Stil angepasst? Hat er sich sozusagen zurückgehalten, um eben da so eine Art nostalgisches Projekt zu machen und in gewisser Weise dann auch doch so eine linkssozialistische Agenda damit noch mal aufflammen zu lassen?
Also inhaltlich ja, künstlerisch nicht. Also Spain ist sehr gut zu erkennen. Also sein Zeichenstil, der immer recht realistisch war, etwas zackig, immer stark mit Kontrasten arbeiten, große Schwarzflächen, weiß-schwarz aufeinander. Also das kann man alles sehr gut erkennen. Also wenn man sich ein bisschen im Underground-Comic auskennt, schlägt man den Comic auf und man erkennt Spain Rodriguez. Aber inhaltlich tatsächlich, weil es gibt ja von ihm auch wüste Sexgeschichten. Er war mal Mitglied einer kriminellen Motorcycle-Gang, bisschen ähnlich wie Che Guevara auch, der in seiner Jugendzeit da durch Lateinamerika mit dem Motorrad gefahren ist. Also es gibt so viele Dinge, wo man glaubt, dass Rodriguez nochmal ein besonderes Interesse an Che Guevara hatte. Aber tatsächlich, da haben Sie völlig recht, diese linke Agenda spielte eine große Rolle. Und ich fand es aber, also Che ist ja, Sie haben eingeleitet, dass er sowas wie ein Posterboy der Linken ist und in allen Zimmern hing und bis heute auf T-Shirts sich wiederfindet. Es ist eine Jesus Christus-artige Figur für die politische Linke. Und das, was wir relativ wenig finden, weder bei dem Film noch hier auch bei Rodriguez, ist eine kritische Auseinandersetzung oder nur eine moderat kritische Auseinandersetzung. Denn mittlerweile gibt es durchaus historische Stimmen, die ihn also nicht nur in dieser Figur einer Lichtfigur sehen, sondern die, er wird mitunter als ineffektiv in seinem politischen Wirken nach der Revolution beschrieben. Er wird als brutaler Taktiker beschrieben. Er hat vermutlich 100-fach exekutiert. Also
das kommt nämlich im Buch auch vor, genau, wo eine Exekutionsszene, ne? Also,
genau, aber die Lebensrealität ist wohl sehr viel häufiger gewesen und auch nach der Revolution politische Gegner wurden also durchaus kaltgestellt. Es gibt da einen interessanten Artikel in der Taz, gab es 2007, also quasi noch vor den Film und auch vor dem Comic, wo er also ganz anders porträtiert wird, was in der Taz-Community ein bisschen Unruhe damals verursacht hatte, weil das hatten die so auch noch nicht gelesen. So eine kleine Anekdote ist zum Beispiel, er ist ja in Bolivien am Ende hingerichtet worden von den politischen Gegnern und er hat zu dem Zeitpunkt zum Beispiel eine Rolex getragen. Ja? Also diese Dinge, wenn er in New York war und vor der UN gesprochen hat, hat er wohl auch damit verbunden, dass es ihm wirtschaftlich gut ging und er mit Statussymbolen etwas anfangen konnte, mit denen er zu Zeiten der Revolution vermutlich wirklich, die er kategorisch abgelehnt hätte. Also es ist sehr, sehr ambivalent und das schafft der Comic natürlich nicht, das schafft auch kein Film. Und auch die großen Biografien, die sich dann mehrere hundert Seiten Zeit nehmen, sind da limitiert. Aber unter dem Aspekt, was wir sonst so im Comic-Bereich finden, ist dieser Comic recht gut gelungen, geht sehr in die Tiefe. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist eigentlich diese Beschreibung der Nachrevolutionsmonate und Jahre, wo sie versuchen, auf Kuba ein alternatives Wirtschaftssystem aufzusetzen, um den Imperialismus der Nordamerikaner abzulösen und eine Alternative zu bieten und dann eigentlich in die Arme der UdSSR getrieben werden, weil Amerika diese Blockade macht, also es nicht dulden mag, dass vor ihrer Haustür eine alternative Gesellschaftsform entsteht.
Und da sind wir ja heute auch wieder.
Da sind wir heute auch. Das ist tatsächlich was beängstigend. Also damals hat der amerikanische Präsident gesagt, Wirtschaftsblockade und Kuba kriegt kein Öl mehr. Ja. Und das konnte Kuba damals durch die Kontakte in die Sowjetunion, aber auch nach Venezuela umgehen oder viele Jahrzehnte ja jetzt ausgleichen. Und dass Venezuela jetzt wegfällt, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Und dass wir eigentlich die gleichen Parolen hören wie in den späten 50er oder frühen 60er Jahren, das ist bedrückend. Und da tun einem die Kubaner auch irgendwie leid.
Also ich höre raus, gut, dass das Werk jetzt eben auf Deutsch noch erschienen ist, wenn auch spät. Und natürlich vor dem politischen Hintergrund der Situation auch sicher immer wieder interessant, diese Biografie zu lesen und sich anzuschauen, wenn man über gewisse Dinge hinwegsieht. Also ich sage nur Gender-Sternchen im Text, das ist wirklich seltsam, wenn man das also auf die Zeit bezieht, das hat ja da eigentlich überhaupt gar nichts zu suchen. Aber insgesamt höre ich auch bei Ihnen raus, trotzdem spannender Band. Das Leben des Che, erzählt und gezeichnet von Spain Rodriguez, 116 Seiten, 18 Euro. Kritiker und Rezensent Alexander Braun, vielen Dank. Das aktuelle Spross-Magazin nimmt sich in seiner dritten Ausgabe die Signal- und Liebesfarbe Rot vor. Nach Bänden in Grün und Blau färben die rund 30 Comic-Künstler und Autorinnen da ihre Geschichten in diesem Band immer wieder rot ein, entweder als Farbkleckse, teilweise auch durchgehend. Protagonisten können ja rote Blutkörperchen sein, aber auch einfach Arbeitskollegen, die schon lange scharf aufeinander sind oder auch ein Hai, der auf einen Vulva-Vulkan zusteuert. Also Sie merken, da braucht es vielleicht auch noch ein bisschen Orientierung und Aufklärung. Und die holen wir uns von Spross-Redakteurin, Mitgründerin und Illustratorin Janne-Marie Dauer. Hallo.
Hallo.
Also euer zentrales Gestaltungsprinzip ist diesmal diese Einfarbigkeit, beziehungsweise eigentlich schon immer, aber jetzt eben in Rot. Was steckt dahinter? Was wollt ihr erreichen damit?
Also erstmal ist es immer schön, eine Vereinfachung zu haben, wenn man Künstlerinnen und Künstler einlädt. Also es hilft, die Seiten einzuschränken und eben die Gestaltung einzuschränken und das Thema. Bei vielen ist es ein Anreiz, dann Experimente zu starten und eben eine kurze Geschichte zu entwickeln. Und es hat ein bisschen spezieller angefangen. Also die erste Ausgabe ist grün, aber da hatten wir auch noch das Thema eine seltsame Pflanze. Und danach hat sich so rausgestellt, wir können das ein bisschen öffnen, weil Farben allein schon so viel Konnotationen und Gefühle auslösen und dass das eben ein gutes thematisches Prinzip einfach bietet.
Kann man sich vorstellen? Also gerade bei Rot, das steht ja eben für Liebe, Leidenschaft, aber auch für Aggression, für Wut. Also was ist dabei rausgekommen?
Sehr, sehr verschiedene Sachen. Also ich bin jedes Mal total begeistert, was die Leute bringen. Also du hast ja schon selber gesagt, also es gibt Comics über einen Bandauftritt, es wird sogar die Singularität behandelt, Menstruation, eine Hai-Abtreibung und persönliche Erfahrungen einer Reise in Osaka im Rotlichtviertel. Also es ist ganz, ganz viel dabei und ganz viele verschiedene Stile.
Auch vielleicht nicht alles versteht man sofort. Also klar, es gibt einen sehr expliziten erotischen Beitrag. Es gibt aber auch eine Supermarktschlägerei mit einem fiktiven Drachen, würde ich es jetzt mal so nennen. Dann gibt es eine Arbeit über Quantenphysik und kosmische Vorgänge. Also es gibt keine Vorgaben an die Künstler, richtig?
Genau, also das ist eben die Idee, dass die sich entfalten in diesem Rahmen. Und das ist auch das Schöne daran, dass wir dann immer wieder überrascht werden, was dann kommt. Also ich versuche nur streng zu sein, dass halt alle so denselben Space kriegen, dass alle halt die Möglichkeit haben, 8 Seiten auszufüllen, aber sie müssen es auch nicht. Also die Beiträge können auch kürzer sein.
Und wo würdest du sagen, abgesehen jetzt davon, dass es es quasi eingrenzt auf eine Art, wo zieht sich da so eine Art sprichwörtlicher roter Faden in diesem Fall durch?
Also ich finde, es sind viele emotionale Beiträge bei rumgekommen. Es gab persönliche Geschichten, zum Beispiel eben die Geschichte einer älteren Frau, die über ihre Menstruation, also ihre erste Regel erzählt, die halt recht traumatisch war. Und das hat eben die Illustratorin und Comiczeichnerin Svenja Platz aufgezeichnet, was dann so symbolisiert wird, auch so ein bisschen das Ende ihrer Kindheit durch so eine Maispuppe, Kukuruzpuppe im Österreichischen. Also sie hat das dann auch in Mundart aufgeschrieben, aber ich finde, man kann es auch sehr gut zu verstehen, dass sie in so einem konservativen religiösen Kontext ihre Regel kriegt und überhaupt nicht weiß, was passiert und totale Panik kriegt zum Beispiel.
Mhm. Und das ist assoziativ sozusagen und wäre ohne diese Farbe Rot vielleicht gar nicht entstanden, ne?
Genau, und ich finde, das kommt auch total stark, weil sie dann, das Rot fängt auch erst mit der Regel an und dann wird so die ganze Seite so total ausgefüllt.
Also manchmal ist es ja nicht direkt naheliegend, also zum Beispiel bei der Geschichte von Julia Klinowski, die spielt im Wald, also da würde man ja eigentlich grün assoziieren. Wo kommt das Rot daher?
Genau, also da ist hat mich auch sehr, also ich finde, das ist auch so eine Geschichte, die kann man öfters lesen und dann liest man immer neue Sachen draus. Ich habe dann auch erfahren, dass es einen Ausschnitt einer längeren Graphic Novel, die bei Rotopol erscheinen wird, ist, die aber auch für sich total gut steht, weil da Rot eigentlich auch so die Gefahr ausdrückt oder so ein bisschen diese Gefahr, die halt man irgendwie als weiblich gelesene Person empfindet, dass man halt immer so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben muss und dieser Versuch, das zu kommunizieren, einem männlichen Part in dieser Geschichte, der halt sich da gar keine Gedanken drüber machen muss.
Hm.
Und es geht um ein Tier, was praktisch lauert, aber das Tier ist mehr wie eine Metapher für das Ganze.
Ich hätte sofort
ein Tier lauert im Wald.
Ja, Rotkäppchen und den Wolf assoziiert vielleicht, aber kann man natürlich auch ganz
stimmt.
anders sehen.
Ja, stimmt. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber das passt auch total, ja.
Also die Künstler, die du und Künstlerinnen, die du gefunden hast, hast du die direkt angeschrieben oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, also Nico und ich suchen gemeinsam die Leute aus. Also Nico Dostal, der Verleger, der die Edition Dostal eben macht. Und wir sind halt viel unterwegs auf Lesungen und Comic-Veranstaltungen und Festivals und so und Residencies in meinem Fall. Und da lernt man einfach super interessante Leute kennen und dann ist es immer schön, die einzuladen, was zu machen und dann, dass die sich auch untereinander vernetzen können. Das ist auch immer ganz toll bei den Präsentationen.
Ja, so eine Art Querschnitt der deutschsprachigen Comic-Szene. Würdest du sagen, euer Band, also Spross, die dritte Ausgabe inzwischen, das füllt etwas, was es sonst eben nicht gibt?
Ich würde sagen, ja. Also vor allem in Österreich ist die Szene noch klein. Es passiert total viel. Also wir kriegen auch große Unterstützung von der österreichischen Comics-Gesellschaft. Es gibt halt viele Zeichnerinnen und Zeichner, die arbeiten an längeren Projekten und es ist auch sehr eine manchmal isolierende Arbeit und dann muss man sich halt immer aktiv bemühen, dass man sich vernetzt und auch kleinere Sachen präsentiert oder manchmal ist es auch total hilfreich, so ein Outlet zu haben und vor allem eine Deadline zu haben. Also das merke ich, dass jeder unterschiedlich, aber dass man im Prinzip den Druck auch braucht, um kreativ zu sein manchmal.
Das Spross Comic Magazin ist in seiner dritten Ausgabe in der Farbe Rot gehalten. Das war Spross-Redakteurin Janne-Marie Dauer, hat uns erklärt, wie es zustande kam. Das Magazin ist bei Pictopia erschienen, kostet 22 Euro. Vielen Dank. Die Hoffnungen auf einen Regimesturz im Iran und Freiheit für die Menschen schwinden immer weiter. Der Krieg der USA und Israels hat die Mullahs geschwächt, aber eben nicht besiegt und erreicht längst über Iran hinaus. Auch im Libanon sind die Folgen zum Beispiel zu spüren. Filmschaffende aus Iran und dem Libanon leben heute häufig im Exil, auch in Deutschland. Andere bleiben in ihren Ländern, drehen dort weiter, trotz Repression, Gewalt und Terror. Christian Berndt hat Stimmen aus der iranischen Diaspora zusammengetragen.
Nur 7 Tage, so lange wie Ihre Behandlung dauert, verstanden? Mariam darf das Gefängnis für einen Arztbesuch 7 Tage verlassen. Seit 6 Jahren ist die Menschenrechtsaktivistin inhaftiert. Jetzt organisieren ihr Ehemann und ihr Bruder Mariams Flucht zu ihrer Familie nach Deutschland. Aber sie will ins Gefängnis zurückkehren.
Vielen Dank für alles, aber ich kann jetzt auf keinen Fall fliehen.
Mariam will ihren politischen Kampf vom Iran aus weiterführen. Wie in allen seinen Filmen setzt sich Ali Samadi Ahadi auch in 7 Tage mit seiner früheren Heimat Iran auseinander. Er kam 1985 als Kind alleine in die Bundesrepublik. Seine Eltern schickten ihn hierher, weil er als Kindersoldat im Krieg gegen den Irak eingezogen werden sollte. Mittlerweile hat ein Großteil der Filmszene den Iran verlassen, aber immer noch harren viele Filmschaffende aus, meint Ahadi.
Iran ist eine Filmnation und lebt von den Filmen, die die iranische Gesellschaft widerspiegeln. Nicht umsonst sind die iranischen Filmschaffenden im Iran Helden der Gesellschaft, weil sie es schaffen, immer wieder eine unglaublich enge Beziehung zu ihren Zuschauern zu erreichen und den Puls der Gesellschaft wiederzuspiegeln.
Berühmte iranische Filmschaffende wie Mohammad Rasoulof oder Jafar Panahi lehnten es lange ab, den Iran trotz drohender Haftstrafen zu verlassen. Der Krieg, den die USA und Israel jetzt begonnen haben, meint Ahadi, werde die Situation in Iran weiter verschlimmern.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Regime eine klarere Entschuldigung hat, wenn er auf der Straße Menschen erschießt, weil er sagt, das sind Kollaborateure mit dem Feind, was sie hier jetzt gerade tun. Das hatten wir übrigens im Iran-Irak-Krieg, dass das Regime den Krieg benutzt hat, um Oppositionelle niederzumähen. Und das blüht leider der iranischen Gesellschaft schon wieder und wirft uns um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurück.
Während der Protestbewegung im Januar haben viele im Iran noch auf ein Eingreifen der USA gehofft. Inzwischen ist diese Hoffnung, sagt Ahadi, weitgehend verflogen. Dass der Krieg das Regime stürzt, daran glaubt kaum noch jemand. Und trotzdem hält Ahadi einen Wandel im Iran weiter für möglich, trotz der brutalen Repression, bei der Anfang des Jahres Zehntausende Menschen getötet wurden.
Das, was zum Beispiel in der Bewegung Frau Leben Freiheit passiert ist, war eine ganz klare zivilgesellschaftliche Bewegung, die nach den Protesten sogar seine Wirkung hinterlassen hat. Plötzlich konnten Frauen ohne Kopftuch auf die Straße gehen und sich frei bewegen. Viele Unterdrückungsmechanismen im Alltag verschwanden.
Mit voller Wucht trifft der Krieg auch den Libanon. Kurz nach Kriegsbeginn feuerte die mit Iran verbündete Hisbollah von dort Raketen auf Israel ab. Israel reagierte mit massiven Bombardements. Seither sind im Libanon mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht, über 1000 wurden bislang getötet. In Beirut lebt die Filmregisseurin Lana Daher. Im Moment sei die Lage schrecklich, sagt sie, die Stadt werde täglich bombardiert. An Krieg und Gewalt seien viele Libanesinnen und Libanesen zwar gewöhnt, aber
this is the first time in Lebanon that we all feel that nobody knows anything.
Zum ersten Mal seien alle ratlos, selbst Politiker und diejenigen, die sonst immer eine Meinung haben. Auch viele libanesische Filmschaffende leben im Ausland, aber Daher will bleiben. Dahers neuer Dokumentarfilm Do You Love Me, der auf den Filmfestspielen in Venedig lief und im Mai auch in die deutschen Kinos kommt, ist ein spannungsvolles Porträt Beiruts der letzten 50 Jahre. Daher nutzt ausschließlich Archivmaterial, Ausschnitte aus libanesischen Spielfilmen, TV-Shows, Nachrichten und privatem Filmmaterial. Der Film handelt so daher nicht nur von Krieg, Gewalt und Trauma, sondern genauso vom Leben in Beirut. Man sieht Party- und Strandszenen aus den 70er Jahren, aus der Zeit, als Beirut das Paris des Nahen Ostens genannt wurde. Die Stadt war damals auch ein gefragter Drehort für internationale Produktionen und im Libanon gab es mehr als 300 Kinos. Eine klassische Filmindustrie gäbe es dort zwar nicht, sagt Daher, dafür aber eine starke Independent-Filmszene. Die Libanesen lieben das Kino, meint Daher. Sogar jetzt im Krieg spielt Beiruts einziges Arthouse-Kino das Metropolis. Auch Restaurants und Clubs sind geöffnet. Die Menschen in Libanon versuchen auch jetzt im Krieg, das Leben aufrechtzuerhalten.
This contrast is exactly what makes Beirut one of the most special places like in the world.
Gerade dieser Kontrast aus Krieg und Gewalt auf der einen und einem quirligen, lebendigen Stadtleben auf der anderen Seite macht Beirut für Daher zu einem ganz besonderen Ort. Wie viel davon aber übrig bleibt, wenn Krieg und Bombardements in diesem Ausmaß weitergehen, ist völlig offen.